2025 neigt sich dem Ende zu und wir haben ein selten turbulentes Jahr fast hinter uns. Zeit, eine erste vorsichtige Bilanz zu ziehen und vielleicht auch einen Blick nach vorne zu wagen mit einem Journalisten, der Tag für Tag in seinem Podcast Politik analysiert und einordnet, Paul Ronsheimer. Herzlich willkommen zu Phoenix Persönlich.
Danke für die Einladung.
Herr Ronsheimer, lassen Sie uns direkt mit dem Mann beginnen, der, glaube ich, in diesem Jahr den absoluten Weltrekord hält in Schlagzeilen. Die Rede ist natürlich von US-Präsident Donald Trump, der in den letzten Tagen den neuen nationalen Sicherheitsplan vorgelegt hat, der ein denkbar düsteres Bild zeichnet von Europa. Anschließend hat er in einem Politico-Interview noch mal mit drastischen Worten nachgelegt. Was beunruhigt Sie denn am meisten an diesem neuen nationalen Sicherheitsplan?
Also das, was Trump dort sagt in dieser Radikalität, ist erst einmal etwas, wo ich denke, die Wortwahl, wie er über Europa spricht, wie er über einzelne Staaten spricht, vorhandene Probleme anspricht, aber dramatisiert, das ist etwas, was in der Form noch einmal ganz anders geworden ist, auch als in der ersten Amtszeit. Und vor allem, wenn man hier mit Politikern in Berlin spricht, dann war die Hoffnung ja immer, wenn sie auf ihn zugehen, wenn sie sagen, wir machen jetzt das, was du willst, wir geben mehr für Waffen aus, wir haben eine andere Migrationspolitik, wir haben verstanden, dann würde sich das wandeln. Aber wenn man das vergleicht, was Trump gesagt hat, was dort in diesem Plan steht, dann ist das fast eins zu eins das, was J.D. Vance in seiner Rede bei der Sicherheitskonferenz vor knapp einem Jahr gesagt hat. Und am meisten, muss ich sagen, denke ich natürlich darüber nach, was er damit meint, wenn er sagt, er wolle patriotische Parteien unterstützen. Und da geht es jetzt gar nicht darum, welche Parteien er damit meint, das will ich gar nicht bewerten. Sicherlich ist das in dem Fall die AfD. Aber dass ein US-Präsident sagt, er wolle bestimmte Parteien in einem Befreundeten, bei einem Bündnispartner stärken, um etwas zu verändern, das ist etwas, was wir in den letzten Jahrzehnten aus den USA nicht gehört haben. Das letzte Mal war es, als es um eine Wahleinmischung Russlands ging.
Nun befindet sich ja Europa nach diesem Sicherheitsplan auch immer noch in einer Art Schockstarre. Natürlich hat man Angst, dass der große Partner und Freund, früher mal Weltpolizist genannt USA, Europa im Stich lassen könnte, vor allen Dingen militärisch, auch als Bündnispartner. Wie passt in dieses Szenario jetzt eine Abstimmung im Repräsentantenhaus? Da ging es um den Truppenplan und es wurde ja auch lange befürchtet, dass US-Truppen aus Europa massiv abgezogen werden. Nun haben aber Demokraten und Republikaner mit großer Mehrheit dafür gestimmt, dass mindestens 76.000, und das ist keine deutliche Reduzierung, langfristig in Europa bleiben sollen. Einschränkung ist, die Vorlage muss noch in den Senat, aber Demokraten und Republikaner zusammen. Braut sich da irgendwie doch was zusammen, auch gegen Donald Trump? Oder wie schätzen Sie das ein?
Um es mal platt zu sagen, es zeigt, dass wir in den USA keine Diktatur haben. Ja, also was manche ja schon als das versuchen zu beschreiben oder zu sagen, Autokratie auf den Spuren dahin, was Donald Trump sagt. Und dass es einen Unterschied macht zwischen dem, was er sagt, ankündigt und was dann tatsächlich passiert. Sicherlich versucht er, alles in eine gewisse Richtung zu treiben. Aber bei den Republikanern und wenn man sich dort mit Politikern unterhält, dann gibt es sehr unterschiedliche Perspektiven auf das, was in Europa passiert, auf das, was in Russland und vor allem auch, was in der Ukraine passiert. Da gibt es auf der einen Seite die klassische MAGA-Bewegung mit dem Vizepräsidenten J.D. Vance, auch ideologisch geprägt davon, dass man sagt, wir wollen uns aus allem raushalten. Und dann gibt es andere Teile, wie zum Beispiel Ted Cruz als Senator oder aber auch Marco Rubio als Außenminister, die in Europa wichtige Verbündete sehen und die ganz klar sagen, wir müssen Europa stärken und vor allem müssen wir zu unseren Bündnisverpflichtungen in der NATO stehen. Wie das am Ende ausgeht, auch in den nächsten Monaten und Jahren, das wird man sehen. Aber ich denke, es zeigt, dass das in der Republikanischen Partei, in der Richtungsentscheidung, siegen dort die wirklich massiv radikalen Magerkräfte oder setzen sich Leute wie Ted Cruz, Rubio durch, dass sich das noch nicht entschieden hat.
Nun berichtet Bild, also Ihre Zeitung, dass in einem weiteren Kapitel, das noch nicht veröffentlicht ist, in dieser Sicherheitsstrategie geplant sei, so etwas wie einen Keil in Europa zu treiben. Das heißt, man wolle Österreich, Ungarn, Italien und Polen von der Europäischen Union wegziehen. Was können Sie uns darüber sagen?
Das ist eine Enthüllung aus den USA. Es bezieht sich auf einen Bericht, der auch in der New York Times zitiert wurde. Und da geht es um Staaten, Sie haben es gesagt, wie zum Beispiel Ungarn oder auch Österreich, die aus dem Trump-Umfeld, aus der MAGA-Bewegung so interpretiert werden als Staaten, die bereit sind, ja, all das zu machen, was die USA wollen, aber die auch ideologisch aus dieser Perspektive gefestigter sind. Wenn wir Viktor Orbán nehmen, den Ministerpräsidenten von Ungarn, den habe ich selbst im letzten Jahr interviewt und mit ihm auch über Donald Trump gesprochen. Und er fühlt sich dieser MAGA-Bewegung fast angehörig. Also er sieht die Dinge, was Migrationspolitik angeht, aber auch was die massive Kritik an der Europäischen Union angeht, genauso. Was ist das Interesse von Donald Trump, wenn er es mit einem geeinten Kontinent zu tun hätte, also mit einer Europäischen Union, die eine gleiche Stimme hätte, die aber auch als Wirtschaftsmacht und Wirtschaftskraft funktioniert, dann ist es sehr viel schwerer zu verhandeln. Aber wenn man einzelne Staaten daraus lösen könnte und sagen kann, wir machen jetzt Deals mit X oder Y und machen es nach amerikanischem Interesse, dann ist natürlich die Power, die hinter den USA steckt, im Vergleich zu Einzelstaaten sehr viel geringer. Ich denke, das eine sind klassische wirtschaftliche Motive und das andere ist sicherlich auch eine ideologische Frage. Also wir sehen immer wieder Migrationspolitik, wie entwickelt sich der Kontinent. Das ist sicherlich etwas, was diese Bewegung umtreibt. Aber die sagen das ja nicht, weil sie so viel Sorge haben auf Europa oder um Europa, sondern weil sie knallharte eigene Interessen durchsetzen wollen.
Nun ist es ja bei Viktor Orbán, das wundert wahrscheinlich kaum noch jemand, der ja auch von seinem Freund Putin spricht und auch nach Moskau reist. Nur wenn man sich jetzt überlegt, also Giorgia Meloni hat sich ja doch die ganze Zeit sehr für die Ukraine eingesetzt, zum Beispiel Österreich, Polen. Für wie realistisch halten Sie das, dass das gelingen könnte? Das hört sich ja fast so an wie ein, weiß ich nicht, wie eine Form von reduziertem minimalen BRICS.
Ja, ich denke nicht, dass das in der Größe funktioniert, wie Donald Trump oder diese Bewegung sich das vorstellt. Denn wenn man sich zum Beispiel Österreich oder Italien anschaut, Sie sagen das vollkommen richtig, gerade der Blick, was die Ukraine-Politik angeht. Jetzt kann man so ein kleines Österreich nicht mit Italien vergleichen von der Wirkung. Aber nehmen wir mal Italien, Giorgia Meloni. Auch sie als Ministerpräsidentin wird möglicherweise aus dieser MAGA-Bewegung etwas falsch interpretiert. Denn da gibt es die Meloni, die vor der Wahl da war, die gesagt hat, keinerlei Migranten mehr, die nach Italien kommen, die auch in Sachen EU-Kritik sehr viel schärfer war. Und wie hat sich Meloni entwickelt? Sie sieht ja, momentan ist Italien eines der wenigen Länder, was in der Europäischen Union wirtschaftlich profitiert. Ja, also was im Vergleich zu Deutschland, was das GDP-Wachstum sehr viel besser dasteht. Und wir sehen, dass Meloni eben bereit ist und die Gefahr in Russland sieht und nicht sagt, wir geben dort nichts mehr hin. Das ist schwierig, sie muss das auch in ihrem Haushalt erklären, das ist verschoben worden. Aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was da von Donald Trump und der MAGA-Bewegung teilweise kommt. Und wenn wir das Thema Migration ansprechen, dann ist es so, dass in Italien immer noch Flüchtlinge ankommen. Dass Italien sogar jetzt in einem Deal Flüchtlinge aus Deutschland zurücknimmt. Also auch da hat sich das, was sie vor der Wahl gesagt hat, nicht eins zu eins abgedeckt mit dem, was jetzt Stand der Dinge ist.
Sie haben ja zu Beginn schon gesagt, dass die Schmeicheleien Europas in Richtung Donald Trump nicht allzu viel gebracht haben, dass man das jetzt sieht. Nun gab es natürlich auch in den letzten Tagen sehr viele Treffen von Keir Starmer, Macron, Merz mit Zelensky. Man hat schon das Gefühl, dass sich da wirklich eine relativ starke Achse auch innerhalb Europas rausbildet. Haben Sie das Gefühl, dass wir da an einem Wendepunkt sind und das vielleicht doch jetzt etwas einsetzt, wie sozusagen ein europäisches Selbstbewusstsein?
Also ich denke, wir müssen unterscheiden zwischen den Bildern und dem, was die Europäer wollen und dem, was wir tatsächlich leisten können. Also bei den Bildern gebe ich Ihnen vollkommen recht und auch bei der Rhetorik, dass man gesagt hat, man wolle jetzt einen eigenen Vorschlag formulieren, der dann in Richtung Donald Trump geschickt wird. Es war nicht mehr so, wir reden über einen Vorschlag von Donald Trump und verhalten uns dazu, sondern wir formulieren eigene Ideen. Aber wenn man mit Beratern auch aus der Ukraine und anderen spricht, die bei diesen Treffen dabei waren, was ich in den vergangenen Tagen gemacht habe, dann sehen die das durchaus sehr düster, weil sie sagen, ja, Europa liefert hier die richtige Rhetorik, aber das Problem ist, dass in den vergangenen Jahren zu wenig passiert ist und dass Europa offenbar nicht bereit ist oder auch nicht imstande, das zu tun, was die Amerikaner in den vergangenen Jahren gemacht haben, sowohl militärisch als auch was Geheimdienstinformationen angeht. Und die Ukrainer, mit denen ich spreche im Umfeld von Zelensky, die sind sehr, sehr skeptisch, dass da tatsächlich dann was auf den Tisch kommt, was der Ukraine bei der Verteidigung hilft, was sie in eine Lage versetzt, wirklich zu Trump zu sagen, wir machen es jetzt mit den Europäern, das wird nicht funktionieren. Dennoch ist das, wie Sie richtig sagen, zumindest rhetorisch ein Wendepunkt. Möglicherweise kommt da etwas raus, wo man sagen kann, jetzt entwickelt sich Europa in eine Richtung, weil sie verstanden haben, dass diese Strategie zu sagen, wir gehen auf Donald Trump zu, wir nennen ihn Daddy, wie Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär.
Was Trump ja immer noch gerne zitiert.
Was Trump gerne zitiert. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Donald Trump in 2 Tagen wieder etwas ganz anderes sagt, als er zu dieser nationalen Sicherheitsstrategie vor 5 Tagen gesagt hat und dann erzählen könnte, wie großartig Friedrich Merz ist. Aber wenn wir alles sehen, was in den vergangenen Monaten passiert ist, wenn man also jetzt mal die Rhetorik ausklammert, die sich täglich ändern kann, dann ist es so, dass die Vorschläge bislang, die Trump jetzt auf den Tisch gelegt hat, sich mit dem decken, was Wladimir Putin will, dass man sich klar auf die Seite, muss man so klar formulieren, des Aggressors geschlagen hat.
Nun haben die Europäer ja gemeinsam mit Zelensky einen 20-Punkte-Sicherheits- oder Friedensplan ausgearbeitet, offenbar, von dem aber auch nur bruchstückhaft bis jetzt bekannt ist. Man muss dazu sagen, wir sitzen hier am Donnerstagmittag. Das heißt, wer weiß, was in den nächsten Stunden und Tagen, was das angeht, noch passiert. Trump hat allerdings von vornherein auch immer schon gesagt, ein Frieden ist gar nicht möglich zwischen Putin und Zelensky. Der Hass sei zu groß sagt inzwischen auch, Zelensky sei ja gar nicht mehr legitimiert, fordert Neuwahlen. Nun hat wiederum Zelensky gesagt, er wäre unter bestimmten Bedingungen zu Neuwahlen bereit. Also mit anderen Worten, wir haben schon ein ziemliches Wirrwarr an Bedingungen und Gegenbedingungen. Es geht hin und her. Wenn Sie auf all das schauen, haben Sie persönlich für sich, Sie kennen die Ukraine sehr gut, waren zigmal als Reporter da und sind sicher auch demnächst wieder dort, haben Sie für sich das Gefühl, dass es irgendwie eine Form von rotem Faden geben könnte, der ein realistisches Friedensszenario bestimmen würde?
Nein, den sehe ich momentan nicht. Vor allem sehe ich ihn auch nicht aus ukrainischer Perspektive. Das, was Zelensky macht in seiner Rhetorik, das ist nicht kohärent. Also viele bewerten das auch als sehr chaotisch, wie er in den Verhandlungen vorgeht. Mal hat er darüber gesprochen, dass Gebietsabtretungen passieren würden. Dann hat er gesagt, niemals würde er den Donbass hergeben. Dann hat er darüber gesprochen, dass er Sicherheitsgarantien in Form von Truppen brauche. Dann hat er gesagt, nein, wir brauchen zum Beispiel Tomahawk-Raketen. Also eines der Probleme ist, denke ich, dass die Ukrainer, was auch eine sehr schwere Aufgabe für sie ist, mitten in einem Krieg formuliert haben, was für sie annehmbar ist. Wenn man auf den Plan schaut, und das ist ja das, was wir zum Stand jetzt nur machen können, und Donald Trump hat sehr klar gesagt, die Ukrainer müssten den Donbass hergeben. Wenn man darauf schaut, dann ist es so, und das mit Ukrainern bespricht, dann sagen sie, das wäre, ja, das würde an Verrat grenzen, wenn man das annimmt. Dann gibt es aber andere, die sagen, was wäre in 5 Monaten, in 10 Monaten? Gäbe es dann überhaupt noch so einen Vorschlag oder würde der dann noch schlechter für die Ukraine aussehen? Das heißt, die Ukraine und Zelensky kann das nicht alleine entscheiden. Es müsste dann einen Parlamentsbeschluss geben. Es müsste auch ein Referendum über einen Friedensvertrag geben. Das heißt, das Ganze wäre immer geprägt auch von der Stimmung in der ukrainischen Bevölkerung. Und die ist nicht so, das ist, dass alle sagen, wir wollen aufhören zu kämpfen. Denn das ist das große Problem für die Ukrainer und das ist die entscheidende Frage. Was kommt, wenn sie Gebiet abgeben würden? Wie groß ist die Sicherheit, die sie haben, dass Russland nicht erneut angreift? Und keiner in der Ukraine, mit dem ich zumindest spreche, glaubt daran, dass es dann einen Frieden gibt und Russland nicht wieder angreifen würde, sondern sie glauben an eine Atempause für Russland. 2, 3, 4, 5 Jahre und dann einen erneuten Angriff. Und die Ukrainer haben sich sehr häufig auf Friedensverträge, auf bestimmte Unterstützungen verlassen und auch auf Ankündigungen. Und wir haben gesehen, was in den letzten Jahren passiert ist.
Was würden Sie sagen? Zelensky hat hier nun auch einen Korruptionsskandal, der ihm natürlich nicht er persönlich, sondern in seinem engsten Umfeld, sein Büroleiter musste gehen. Das ist natürlich von außen gesehen schon schwierig für ihn gewesen, aber wie sehr hat ihm das im Innen geschadet? Schauen auch die Ukrainer anders auf ihn? Wie ist sein Standing in seinem eigenen Land im Moment?
Ja, das hat ihm extrem geschadet. Vor allem, weil Selenskyj im Sommer diese Antikorruptionsbehörde NABU selbst bekämpft hat und sie unter präsidiale Verwaltung stellen wollte. Und das nährt natürlich den Verdacht, dass Selenskyj etwas gewusst haben könnte. Das ist bislang nicht bewiesen. Das muss man immer wieder klar sagen, dass dort in seinem engsten Umfeld etwas aufkommen würde. Und das ist etwas, was ihm in der Bevölkerung übel genommen wird, wo sich viele fragen, wer ist da noch involviert? Und vor allem, auch das muss man ja immer wieder erinnern, Selenskyj ist ins Amt gekommen, damals 2019, als Kämpfer gegen die Korruption, als jemand, der von außen kommt, der mit dem ukrainischen Korruptionssumpf nichts zu tun hat, als jemand, der Schauspieler war und als guter Präsident aufgetreten ist. Und insofern ist das maximal schädlich für sein Image. Wir sehen allerdings in den Wahlumfragen, dass er zumindest gleich auf ist mit einem möglichen Rivalen Valery Saluzhny. Das ist der Oberbefehlshaber oder ehemalige Oberbefehlshaber der ukrainischen Truppen, der bis 23 dort an der Spitze war, der dann ausgetauscht wurde von Selenskyj und der, das glauben viele, gegen ihn antreten könnte bei Präsidentschaftswahlen. Aber das muss man auch einordnen. Selenskyj hat gesagt, ja, er will, dass im Parlament etwas vorbereitet wird, aber diese Wahlen seien nur dann durchführbar, wenn der Westen die Sicherheit garantieren könne. Ich war das letzte Mal vor 4 Wochen in der Ukraine. Wenn Sie dort in Frontgebieten sind, dann erleben Sie mittlerweile Drohnenangriffe, die 30 bis 40 Kilometer hinter der Front passieren. Also wie in solchen Gebieten gewählt werden soll, ohne Waffenruhe, das erschließt sich mir nicht.
Sie haben ja gerade eben das Militär schon angesprochen. Das heißt, auch Selenskyj würde einen Putsch befürchten für den Fall, dass er mit Gebietsabtretungen einverstanden wäre oder signalisiert, dass er damit einverstanden wäre. Zugleich haben wir aber auch, hören wir von Sicherheitsexperten, auch von Ihnen, die Reporter als Reporter im Land unterwegs sind, eine wachsende Kriegsmüdigkeit, nachvollziehbarerweise nach so langer Zeit jetzt auch unter den Menschen. Wie passt das zusammen? Das heißt, es gibt immer mehr Deserteure. Also in welcher Balance befindet sich da die Bereitschaft, noch weiter in diesen grauenvollen Krieg zu bleiben?
Es gibt in der Ukraine nicht die eine Meinung. Es gibt sehr unterschiedliche Perspektiven auf den Krieg. Das ist erstmal wichtig zu sagen. Und es gibt auch sehr unterschiedliche Lebenssituationen, Lebensverhältnisse. In diesem Winter betrifft es noch sehr viel mehr Städte, dass sie kein Wasser haben, dass sie keinen Strom haben. Insofern sind noch viel mehr Menschen direkt betroffen von den Auswirkungen des Krieges als im vergangenen Winter. Wenn wir die direkte Frontlage nehmen, dann erleben sie dort Soldaten, die weiterhin sagen, wir können hier diese Gebiete nicht aufgeben. Ja, wir sind nicht bereit, hier wegzugehen. Wir haben so viele Kameraden verloren, wir verteidigen weiter. Das sind diejenigen, die dort kämpfen. Aber wenn Sie dann mit jüngeren Menschen sprechen, und Sie haben die Zahlen angesprochen, bis zu 17.000 Deserteure pro Monat, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich zu Beginn des russischen Angriffskriegs in Kiew erlebt habe, in den ersten Tagen, wo die Menschen dort Schlange standen und eine Waffe sich holen wollten, um die Ukraine zu verteidigen. Und natürlich stellen sich Menschen in Kiew die Frage, soll ich jetzt an die Front gehen und einen Ort wie Pokrovsk verteidigen und mein Leben lassen? Das Risiko, dass du als Soldat dort dein Leben verlierst bei diesen Drohnenangriffen, ist extrem hoch. Im Übrigen mittlerweile auch für Journalisten, die das Ganze berichten. Da haben wir sehr, sehr viele gesehen, die in den vergangenen Monaten ums Leben gekommen sind durch Drohnenangriffe. Und das sind Gedanken, die sich die Menschen natürlich stellen. Und sie stellen sich diese Frage besonders dann, wenn sie den Glauben verlieren, dass die Ukraine in welcher Art auch immer gewinnen kann. Die Umfragen, die wechseln immer wieder. Ich denke, es gibt immer noch eine breite Stimme in der Bevölkerung, die sagen, wir wollen das Ganze hier verteidigen. Aber es gibt auch immer mehr Skeptiker.
Es gibt noch einen Mann, der dieses Jahr einen Amtsantritt hatte, nämlich den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz. Der in der Wahrnehmung vieler Deutschland wieder eine stärkere Stimme verliehen hat, in Europa auch sehr, sehr eng mit Selenskyj sich abstimmt und natürlich auch versucht hat, offenbar zumindest telefonisch sehr erfolgreich, einen Draht zu Donald Trump zu bekommen. Wie schätzen Sie seine Rolle ein oder seine Möglichkeiten in diesem ganzen Komplex?
Also erst einmal finde ich, dass er als Bundeskanzler die außenpolitische Bühne, wenn man so will, gut genutzt hat für sich, dass er dort gut aufgetreten ist. Ich habe ihn persönlich erlebt in Kiew bei seinem Antrittsbesuch mit Macron, mit Starmer, wo sie dann und Tusk, wo sie Donald Trump dann angerufen haben. Es war, glaube ich, so rund um Mai. Ich war zusammen mit ihm im Oval Office, wo er neben Donald Trump saß und wo man gemerkt hat, dass Trump ein ganz anderes Respektverhältnis zu Friedrich Merz hat als zu Angela Merkel in seiner ersten Amtszeit. Ich denke, er schafft es auch immer wieder, kritische Punkte anzusprechen bei Donald Trump. Und er hat außenpolitisch, denke ich, vieles von dem gehalten, was er angekündigt hat. Und wenn wir die rhetorischen Fähigkeiten vergleichen von Olaf Scholz, seinem Vorgänger, und ihm, dann ist mein Eindruck, dass er das im Ausland besser nutzt. Das Aber ist...
Das Inland.
Das Inland sowieso. Aber wenn wir im Ausland bleiben, wie viele Möglichkeiten hat er? Also was kann er auf den Tisch legen? Denn ein Donald Trump funktioniert jetzt nicht ausschließlich dadurch, dass Friedrich Merz ihm dreimal sagt, dass er der Allergrößte ist, sondern dass er sagt, gut, was seid ihr bereit zu geben? Was könnt ihr an Waffen liefern? Was kauft ihr von uns? Also wenn wir die außenpolitische Wirtschaftsbeziehung anschauen, was ist mit eurer Wirtschaft? Warum funktioniert die nicht mehr so? Also was er dann am Ende anbieten kann, reicht nicht, um eine noch größere Rolle zu spielen.
Da sind wir aber wieder beim Rückschluss auf das Inland, weil das genau der Punkt ist, wo viele Wählerinnen und Wähler offenbar, wenn wir den Umfragen glauben, sagen, er hat viele Versprechen nicht eingelöst. Man schaut darauf, die Wirtschaft ist nicht hoffentlich so angesprungen, wie man gehofft hatte. Was haben Sie für ein Gefühl? Wir haben einen holprigen Start erlebt bei der Kanzlerwahl. Wir haben jetzt mit Ach und Krach diesen Rentenstreit, hat die Koalition geschafft beizulegen. Es gibt wieder neue Streitpunkte, die sich bei vielen, gerade bei Sozialthemen, ankündigen. Was ist Ihr Gefühl, wie fest sitzt Merz im Inland im Sattel im Moment?
Also er sitzt fest im Sattel, weil er gewählt ist. Also es gibt einen Bundestag, es gibt einen Kanzler, der von diesem Bundestag gewählt ist, und einen Bundeskanzler in irgendeiner Form loszuwerden, wenn man sich unsere Verfassung anschaut, das ist nicht so leicht. Also das ist, selbst wenn seine Partei sagt, wir sind nicht mehr zufrieden oder wer auch immer das sagen könnte, wenn wir jetzt auf die Landtagswahlen schauen, das sind natürlich große Herausforderungen, die kommen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, vor allem im Osten, der Druck von der AfD. Aber er hat es noch einmal klar betont, er wolle keine anderen Mehrheitsverhältnisse. Auch die Debatten, die es um Minderheitsregierungen gegeben hat, haben nur an einem Rand in der Union eine Rolle gespielt. Ich habe das auch in Hintergründen von keinem relevanten Unionspolitiker gehört, dass sie wirklich daran glauben, dass man ohne die SPD, so sehr man die manchmal kritisiert, eine Regierung führen kann. Insofern glaube ich, angesichts der Gesamtkritik, die man an Friedrich Merz äußert oder die an ihm geäußert wird, sitzt er ziemlich fest im Sattel.
Es gibt noch einen Mann des Jahres 2025, nämlich Paul Ronsheimer.
Oh.
Sie haben einen Bambi bekommen, Sie haben einen Preis oder den Pressefreiheitspreis bekommen für Ihre Reportereinsätze. Was hat Sie denn am meisten beschäftigt, wenn Sie auf das Jahr zurückschauen?
Sicherlich die Ukraine weiterhin. Für mich persönlich, als jemand, der dort eben seit 2014 berichtet hat, ja, diese tapferen Menschen zu sehen, so viele junge Menschen, die schon damals auf dem Maidan für ihre Freiheit gekämpft haben. Auch zu sehen, ich war da auch noch ein sehr viel jüngerer Mann, als ich dorthin gefahren bin, Ende 20 oder Mitte, Ende 20. Und kenne viele seit diesem Zeitpunkt. Ja. Und wenn ich sehe, wie sich das Land verändert hat, aber auch wie hilflos dann wir in Deutschland teilweise sind oder wo wir an unsere Grenzen kommen der Unterstützung. Und zu sehen, wie ein Wladimir Putin eben tun kann, was er will und Soldaten an die Front schickt und ihm es völlig egal scheint, wie viele Hunderttausende, man spricht mittlerweile von 1,2 Millionen auf russischer Seite tot oder verletzt. Das ist das, was mich am meisten beschäftigt hat. Unabhängig jetzt von der thematischen Frage, war sicherlich mein Podcast, ja, Sie haben es gesagt, wir haben als Team da ein Bambi für gewonnen, womit ich nie gerechnet hätte. Und für mich war das Begeisternde dabei, so schwer die Themen sind, wie intensiv Menschen sich mit Innen- und Außenpolitik beschäftigen wollen, wie glücklich sie sind, wenn sie Einschätzungen bekommen, so wie bei Ihnen hier von Phoenix, aber auch eben im Podcast. Und auch, wenn ich das merke, auf der Straße, wenn mich junge Leute ansprechen und sagen, Mensch, ich höre deinen Podcast und finde dich toll und so. Und wenn man immer sagt, ach, die Jüngeren, die sind doch so politikfern und wollen sich dann gar nicht mit befassen. Das ist etwas, was mich sehr hoffnungsvoll stimmt.
Und sind Sie ja wirklich in sehr vielen Krisensituationen unterwegs. Es ist ja nicht nur die Ukraine, Sie waren auch in Syrien, Sie waren im Libanon, man kann es gar nicht aufzählen. Und das sind natürlich Situationen, wo es durchaus schnell mal um Leben und Tod gehen kann. Ich habe an anderer Stelle gefunden, dass Sie gesagt haben, eigentlich waren Sie eher ein ängstliches Kind. Wie ist Ihnen denn diese 180-Grad-Wende gelungen? Oder spielt die Angst jetzt gar keine Rolle mehr?
Doch, die Angst spielt immer eine Rolle. Vor allem, was ich gerade gesagt habe, in der Ukraine, diese Drohnengefahr, die so massiv zugenommen hat. Als wir begonnen haben, über die Ukraine zu berichten, viele vergessen ja, der Krieg seit 2014 nach dem Maidan, war es ein Artilleriekrieg. Sie waren dort an der Front, sind dorthin gefahren und an der Front war es gefährlich. Jetzt ist es so, sie starten von einem bestimmten Punkt, fahren 100 Kilometer oder 50 Kilometer und die gesamte Fahrt ist das größte Risiko. Also nicht dort, wenn sie in einem Schützengraben sind, da auch, aber die Intensität ist vorher. Und dieses Bild im Kopf, weil wenn Sie in den sozialen Medien unterwegs sind, sehen Sie ja immer wieder, wie Drohnen angreifen. Ja, dieses Bild im Kopf, wenn Sie dorthin fahren mit Ihrem Kameramann, Ihrem Team, sind ja alles Freunde seit 15 Jahren und immer mit mir unterwegs. Da denkt man sich, um Gottes Willen, wir sind jetzt hier in diesem Auto oder auch in einem gepanzerten Fahrzeug, aber wir sind eben unserem Glück oder der Abwehr, Drohnenabwehr, die nun nicht immer funktioniert, vollkommen ausgeliefert. Und wenn so eine Drohne auf uns kommt, dann war's das.
Jetzt haben wir so viel über Männer gesprochen, Herr Ronsheimer. Wer ist denn Ihre Frau des Jahres?
Meine Frau des Jahres. Das ist eine gute Frage. Wenn ich drüber nachdenke, dann sicherlich die Friedensnobelpreisträgerin. Ja, ich kann ihren Namen nicht richtig aussprechen, deswegen.
Frau Machado?
Machado, ja. Ich habe nur.
Die ist gestern leider Gottes doch nur verspätet nach Oslo geschafft hat. Aber ihre Tochter war ja da und wir haben die Bilder gesehen.
Genau. Und ich war selbst auch viel in der Ukraine, in Venezuela 2017, 18, 19 und habe von dort berichtet. Und das war immer das Unfassbare, das ist so ein ölreiches Land, ja, mit so viel Rohstoffmöglichkeiten und überhaupt wirtschaftlichen und touristischen Möglichkeiten. Dort steht, wo es steht. Und jetzt erleben wir diesen Konflikt, der sich ja auch weiter verschärft. Ja, also der vermeintliche Angriff gegen Drogenboote. Aber es scheint ja auch zumindest eine Option zu geben von Donald Trump, dass er dort einmarschiert. Aber diese Friedensnobelpreisträgerin, die hat mich sehr bewegt und fasziniert.
Meine letzte Frage geht an den Zeitungsmacher Paul Ronsheimer, angefangen als junger Reporter mit Berichten aus dem Gemeinderat für das Auricher Heimatblatt, wenn ich es richtig gesehen habe. Jetzt stellvertretender Chefredakteur bei der Bild-Zeitung. Was würden Sie sagen, war Ihre Schlagzeile des Jahres?
Meine Schlagzeile des Jahres, jetzt persönlich, die ich...
In Ihrem Empfinden? Welche
Die für mich am größten war. Also da, das ist jetzt sehr unpolitisch, aber...
Das macht gar nichts.
Ronsheimer gewinnt Bambi. Ich glaube, das hätte ich mich als Lokalreporter in Aurich niemals geglaubt, dass das passieren würde. Und das war für mich meine persönliche Schlagzeile des Jahres.
Und wir haben auch, damit wir auch positiv enden können, einen sehr glücklichen Paul Ronsheimer erlebt im Oktober in Israel, als die Geiseln endlich freikamen.
Absolut.
Das war auch ein sehr emotionaler Moment, glaube ich,
für Sie.
Genau, das ist
jetzt, wenn Sie mich fragen, politisch, also jetzt nicht persönlich, sondern politisch, da war es das, dort morgens zu stehen auf diesem Platz mit den Angehörigen und Verwandten, die teilweise eben nicht mehr daran geglaubt haben, dass die Menschen freikommen würden, dass ihre Liebsten freikommen würden und die in Jubelstürme ausbrechen. Da muss ich sagen, ich bin ja Zeitungsreporter eigentlich und dann ins TV auch mitgekommen, weil ich für Welt TV dann berichte. Ich kann dann immer meine Emotionen sehr schlecht zurückhalten und habe dann wieder angefangen, was heißt wieder, es passiert mir manchmal, dass dann eine Träne kommt und ich denke dann immer, mein Gott, bist du unprofessionell.
Ist es unprofessionell oder ist es menschlich und kann menschlich zu sein überhaupt unprofessionell sein? Ja. Die Frage könnten wir mal an einer anderen Stelle erläutern, da brauchen wir wahrscheinlich Stunden für. Herr Ronsheimer, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Dankeschön.
Herzlichen Dank für die Einladung.